Vielen Dank für die kurze Anmoderation. Ich bin Eike Holz. Beruflich beschäftige ich mich mit Linux und Virtualisierung und hobbymäßig mache ich auch ein bisschen was mit Linux, deswegen der Raspberry Pi. Bastel ganz gern, das sind keine Amphibien tatsächlich, das sind Geckos. Die leben im Wesentlichen nicht im Wasser. Genau, und jetzt erzähle ich euch die nächsten, also 20 Minuten ein bisschen was drüber. Nachher ist nur ein bisschen Zeit für Fragen. Und ja, Fragen am Ende nachher lieber gesammelt, nicht zwischendurch. Das ist immer ein bisschen schlecht. So, warum habe ich das überhaupt gemacht? Also ich habe mich letztes Jahr im Dezember das erste Mal überhaupt mit dem Raspberry Pi beschäftigt. Ich habe mich letztes Jahr im Dezember das erste Mal überhaupt, oder sagen wir mal im November überhaupt mit Terrarien und dem, was man da so machen muss, beschäftigt. Und hatte dann aber eine super Motivation und eine super Bastelgeschichte, die ich den Winter über machen konnte. Sodass ich also relativ kondensiert dann sechs Wochen an dem Ding gearbeitet habe und dann sind Ende Januar tatsächlich die Bewohner eingezogen. So, warum habe ich das dann überhaupt in der Kombination gemacht? Also erstmal habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und die meisten Steuerungen, die es so gibt, irgendwie dann mit Zeitschaltuhren, 27 Stück, oder ich habe halt irgendwie ein Gerät, was dann halt von alleine heizt und einen eigenen Sensor drin hat oder irgendwelche Geschichten. Und das war mir aber, irgendwie wollte ich das gerne zusammengefasst haben. Und dann war natürlich der Bastelspaß bei mir durchaus auch im Vordergrund. Also das wird man vielleicht später in den Folien noch ein bisschen durchblicken lassen. Ich hatte schon länger überlegt, mal irgendwie mich mit dem Raspberry Pi zu beschäftigen, aber hatte noch nie so richtig irgendwie den Zugang, mal was zu machen. Und das war eine super Gelegenheit, da mal ein bisschen dran rumzuspielen. Und ja, last but not least sollten es natürlich auch die beiden Bewohner schön komfortabel haben, denn die Reptilien haben ja schon so, möchten eine gewisse Temperatur und Luftfeuchtigkeit, und das kann man eben, habe ich dann festgestellt, wunderbar mit so einem Raspberry Pi überwachen und steuern. Ihr habt sie eben schon auf der ersten Folie gesehen. Das sind also, in dem Terrarium sind jetzt zwei Bewohner drin. Mehr werden es auch erstmal nicht werden. Das sind Querstreifen-Taggeckos. Die sind so 20 cm lang. Stammen ursprünglich aus Madagaskar. Die beiden, die ich jetzt in meinem Terrarium habe, die stammen nicht aus Madagaskar, die stammen aus Sachsen-Anhalt. Ein Männlein und ein Weiblein, Miss Marple und Sherlock Holmes. Ja, und wie gesagt, die sind so hier seit Ende Januar sind die bei mir zu Hause im Terrarium, fühlen sich da einigermaßen wohl. Das kann man bei denen wunderbar erkennen, weil je bunter die sind, desto wohler fühlen sie sich. Also wenn die sich nicht wohlfühlen, sind sie so graubraun, und wenn sie sich wohlfühlen, dann kriegen sie einen grünen Kopf und einen grünen Schwanz. Das ist ganz interessant zu beobachten. Vielleicht dazu auch noch kurz am Rande. Also ich habe jetzt in der Folie, habe ich jetzt keine Zeile Quellcode drin. Hier habe ich also Technik, erzähle ich noch was drüber, aber in Anbetracht der Kürze der Zeit gehe ich da nicht auf Details ein. Am Ende kommt ein Link, steht alles auf GitHub, da könnt ihr euch dann austoben und gucken, was ich alles für Mist gebaut habe. Das da ist Miss Marple, das ist das Weibchen, am Namen klar zu erkennen. Man kann bei denen auch wunderbar unterscheiden, was Weibchen und was Männchen ist. Die hat so schöne Backentaschen. Da speichern die Calcium drin, wenn sie mal Eier legen wollen. Und da das Männer nicht machen müssen, ist das sehr einfach, die Frauen zu erkennen. Und man sieht auch schon hier, schöner grüner Kopf, die fühlt sich wohl. Das ist ihr Mann, Sherlock Holmes. Die sind auch monogam, also die werden so 20 Jahre alt, die beiden hoffentlich. Und die leben also ihr Leben lang monogam, also wenn einer stirbt, dann wäre doof. Ich hatte schon gesagt, die sind so ungefähr 20 cm lang, gehören damit zu den größeren Geckos, die es so gibt, ja, und fühlen sich entsprechend wohl. Und was auch schön ist, sind halt tagaktive Bewohner. Also wenn man zu Hause ist, dann kann man die tatsächlich da auch mal ein bisschen rumspringen und rumtouren sehen im Terrarium. Und ja, macht eigentlich immer Spaß, da einfach mal ein paar Minuten zuzugucken. Was ich auch total spannend finde, man sieht es ja auf den Fotos auch, also in dem Moment, wo ich mit einer Kamera in die Nähe komme vom Terrarium, ja, dann sind die immer gleich total interessiert und gucken da erstmal rein. Also das finde ich, also die sind total fotogen. Terrarium, also wie gesagt, ich habe letztes Jahr einfach mal angefangen, mich damit zu beschäftigen, habe dann also festgestellt, okay, sollen halt jetzt Tageckos werden. Der ursprüngliche Lebensraum von denen sind so Dornenwälder, aber auf jeden Fall Wälder, und die leben auf Bäumen. Also brauchte ich ein Terrarium, was einigermaßen hoch ist. Ja, und ein bisschen Breite und Tiefe brauche ich natürlich auch, damit ich da überhaupt die Dinge unterbringen kann. Und naja, dann erstmal geguckt, wie man das so macht. Google.de hier, Terrarium, Maße eingegeben, was gibt es denn da so zu kaufen? Und dann habe ich relativ bald festgestellt, gibt es nicht so richtig viel. Also ja, man kann sich dann ein fertiges Terrarium kaufen in der Größe. Es ist dann ziemlich teuer und hat dann irgendwie nur eine Scheibe, was bei mir wieder doof war, weil ich das in der Ecke haben wollte und von zwei Seiten reingucken. Also habe ich dann nach, ja, ich sag mal, so einer Woche Recherche dann gesagt, das kann ich auch selber bauen irgendwie. Ich sag mal, die Terrarien, die man so kaufen kann, sind auch meistens irgendwie nur aus Holz und Glas. Und wie schwer kann das schon sein? Also habe ich dann, bin ich halt zum Baumarkt gegangen, habe mir die USB-Platten zuschneiden lassen, habe das alles zusammengeschraubt, zusammengeleimt. Und so sieht es jetzt aus. Man blickt mit rein ins Terrarium erstmal. Man kann also sehen hier vorne wunderbar, also dahinter sozusagen ist halt die Ecke, wo es drin steht. Vorne habe ich hier zwei Glasscheiben drin, linke Seite und vorne. Vorne kann man dann schon schön aufmachen, dass man dann da entsprechend rein kann und Dinge noch anpassen, umbauen, ja, was auch immer. Und hier hinten kann man Sherlock sehen. Ich war mit der Kamera in der Nähe vom Terrarium. Er musste erstmal wieder gucken, was passiert da eigentlich. Was man hier mit dem Blick auch schon reinsehen kann, um jetzt mal so ein bisschen auf die Technik auch zu gehen. Hier oben ist also nochmal ein Gitter drin. Geckos haben ja die Angewohnheit, dass sie mit ihren Füßen überall kleben bleiben können. Das heißt, die können auch an der, oder könnten noch an der Decke laufen. Und da ich aber den Deckel gelegentlich abnehmen können möchte, um halt Wartungsarbeiten oben da in der ganzen Lichttechnik und so weiter zu machen, ist es da nochmal mit einem Gitter abgesetzt. Aber den Deckel kann man nachher, wie gesagt, rausnehmen, um dann da noch dran zu können, um da Wartungsarbeiten zu machen. Hier nochmal das Terrarium in der Gänze. Hier kann man auch wunderbar sehen, also oben das hier ist alles USB-Platte, eben ein bisschen verblendet, dass man die Technik ein bisschen versteckt hat. Unten habe ich hier nochmal USB-Platte drunter gemacht, da ist auch auf der rechten Seite, kann man jetzt hier nicht sehen, da ist ein kleiner Wasserpool noch drin, also ein kleines Wasserbecken drin. Auf der linken Seite ist es halt mit Erde gefüllt, wo eben dann die Pflanzen wachsen können. Und das habe ich schon erwähnt, das ist halt Wasser da unten drin. Also das ganze Terrarium habe ich, nachdem ich es dann zusammengeschraubt und verleimt habe, mit Kunstharz versiegelt. Also komplett wasserdicht, jetzt auch seit Januar, wie gesagt, die beiden da drin und das Wasser auch drin. Und also das funktioniert wunderbar. Was man auch schon sehen kann, hier oben, da sind eine Handvoll Kabel drauf. Und darum kümmern wir uns jetzt ein bisschen. Ich fand es erstaunlich, wie schnell da jede Menge Technik zusammenkommt, wenn man so ein Terrarium betreibt. Vielleicht an der Stelle mal eine Frage noch an euch. So. Wer von euch hat ein Terrarium? Oh, das sind ganz schön wenige. Ja, so 3, 4 habe ich jetzt gesehen. Wer von euch hat ein Raspberry Pi? Wow. Macht das einer von euch dreien in Kombination schon? Also benutzt da jemand schon Pi zur Steuerung von einem Terrarium? Nicht? Wow, das ist ja krass. Also die Leute, die sich nachher den Source Code angucken, von dem, was ich mit dem Raspberry Pi gemacht habe, ja, also seid bitte nachsichtig mit mir, ich habe mich da noch nicht so wirklich viel mit beschäftigt. Ich bin froh, dass es läuft. Okay, also zur Technik, was habe ich drin? Also einmal brauchen natürlich Reptilien immer viel Licht und viel Wärme. Denn die sind ja wechselwarm und das heißt also, wenn keine Wärme, dann auch nicht viel Aktion. Und da man aber was sehen will, muss es da drin warm sein. Und weil die natürlich bei mir in der Wohnung sind, brauchen sie auch entsprechendes Licht. Also es reicht nicht einfach nur da ein bisschen hell zu machen. Die wollen natürlich auch mit UV-Strahlung versorgt werden und da gibt es halt entsprechende Tageslichtlampen. Also man kann sich da schnell mit viel Wissen belesen. Und deswegen habe ich also für die Tagesbeleuchtung zwei T5-Tageslichtröhren drin. Dann habe ich Halogenspots drin und eine Heizschlange. Die Halogenspots kann man hier schön sehen, das sind diese. Also da hängt einer und hier hinten kann man sogar ganz schwach noch einen erkennen. Dann habe ich noch zum Heizen unten noch so eine Heizschlange drin, die ist dann für die Nacht, komme ich gleich noch drauf. Und ich habe auch dann noch später eingebaut einen LED-Strip, RGB gesteuert, also auch über den Raspberry Pi dann geregelt, damit die einen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang kriegen. Erzähle ich gleich noch was dazu. Was habe ich dann sonst noch drin? Also das war jetzt, okay, das hat man halt dann irgendwann drin. So, jetzt habe ich ja noch ein bisschen Wasser drin in dem Terrarium, in dem kleinen Pool. Also brauche ich eine Umlaufpumpe, habe ich hier an zweiter Stelle stehen, die das Ganze ein bisschen filtert. Dann habe ich ja gesagt, das ist ja irgendwie so ein Wald und da regnet es ja auch mal. Also ist eine Beregnungsanlage oben noch drin. Dann habe ich mir gedacht, so ein Springbrunnen wäre schön. Habe ich noch einen Springbrunnen eingebaut, da ist jetzt noch schon der Stein, da kommt immer so ein bisschen Wasser tagsüber dann raus. Da möchte ich ja die Feuchtigkeit regeln können in dem Ding. Dazu habe ich eine kleine Nebelmaschine bei eBay günstig erstanden. Sitzt also auch unten in dem kleinen Pool drin. Wenn man die anschaltet, dann macht er richtig schön ein bisschen Nebel da, leuchtet den auch von unten an, sieht echt schick aus. Ihr seht schon, es ist also auch viel Bastel drin. Und dann ist eigentlich so ein kleiner Schnitt hier drin. Das sind halt die Dinge, die quasi irgendwelche Aktionen ausführen. Ja, und dann habe ich eben noch was messe ich eigentlich? Also ich habe ja gesagt, ich will das Ding ja haben, um das möglichst vernünftig zu steuern. Und ich habe also Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren dran an dem Raspberry Pi. Gibt es also auch. Im Moment zu der Technik, also die wesentlichen Dinge, die jetzt mit dem Raspberry Pi zu tun haben, also die Sensoren, die Wasserstandschalter, die ich hier noch habe, die Relais-Steuerung und so, habe ich alles bei eBay für relativ schmales Geld kaufen können. Also ich sag mal, die ganze Technik, die da drauf ist, was den Raspberry Pi zu tun hat, hat einen Bruchteil von dem gekostet, was, ich sag mal, die Glasscheiben und die USB-Platte und halt so die speziellen Lampen und so dazu gekostet haben.
Ist das alles auf dem GitHub dokumentiert, die ganzen Bauteile?
Die Frage war, ob die auf dem GitHub die Bauteile dokumentiert sind, noch nicht. Also ich plane das dann nochmal noch ein bisschen schöner zu machen, als es jetzt ist. Ich habe es jetzt erstmal nur reingestellt, dass zumindest schon mal was da ist. Aber das, ich plane das zu erweitern und dann kommen die Bauteile auch Stück für Stück, denke ich, dazu. Wobei also auch ich hingegangen bin, kurzer Exkurs jetzt dazu, also Google ist dein Freund. Ja, also Google Raspberry Pi Temperatursensor. Zack, 100 Ergebnisse und die ersten drei, da findet man was, was man für sich benutzen kann. Also da war ich wirklich erstaunt. Das gibt eine unglaublich große Community. Nur so in der Kombination zusammengestöppelt hat es scheinbar noch keiner. Also es gibt ein paar Projekte, aber die sind irgendwie, die hören dann auf, wenn es gemessen ist. Oder, also, naja. Also die Sensoren, wie gesagt, es gibt diese kombinierten Sensoren, da habe ich drei Stück drin. Dann habe ich Wasserstandsschalter noch mit eingebaut. Das also sollte aus irgendeinem Grund mein Wasserstand unter ein gewisses Level fallen, weil ich nicht aufgepasst habe, schalten sich halt die Pumpen aus, damit sie nicht trocken laufen. Und ja, dann habe ich irgendwann in einer kleinen Ecke noch eine alte Webcam gefunden, sodass man also auch tagsüber mal, wenn man nicht zu Hause ist, mal gucken kann, was treiben denn die beiden Kleinen eigentlich so, wenn man sie denn sieht. Was habe ich als Hardware verwendet? Ein guter Freund hatte gesagt, hier, ich habe noch so einen Raspberry Pi 2 über, du kannst den ja erstmal benutzen. Ich glaube nicht, dass er den so schnell zurückkriegt, weil der ist jetzt fest eingebaut, aber na gut. Die eigentliche Steuerung ist, sage ich mal, relativ überschaubar, weil alles, was in diesem Terrarium ist, ist halt irgendwie mit Strom. Das heißt also, ich habe halt außer der RGB-LED, habe ich eigentlich nur Relais, die halt Strom an- und ausschalten. Und das funktioniert also erstaunlich gut. Und man sieht es, das sind natürlich extrem schnell jede Menge Kabel. Also jeder, der von euch mit einem Raspberry Pi wahrscheinlich schon mal selber irgendwie da an die I/O-Ports gegangen ist, wird das festgestellt haben. Das wird schnell unübersichtlich da oben drauf. Hier ganz hinten in der Ecke, da ist der Raspberry Pi. Dann habe ich mir selber hier nur so ein kleines Breakout-Board gelötet, damit man zumindest ein bisschen mehr die Kabel da sortieren kann. Und im Zweifel auch mal irgendwie den Pi austauschen, wenn es da notwendig werden müsste. Und die spannenden Komponenten sind tatsächlich, das sind halt die beiden 8-fach Relais-Blöcke, die ich hier habe. Da sind im Moment, glaube ich, 10 von belegt oder so. Und hier kann man noch so ein paar Kondensatoren erkennen. Das sind die drei RGB-Steuerungsgeschichten, wo ich halt dann per PWM-Control regeln kann, welche Farbe jetzt genau aus dem RGB-LED-Strip rauskommt. Hier kann man auch nochmal schön sehen, das ist ja wie gesagt der Deckel, einmal komplett hier offen oder also ausgesägt, das heißt man kann den ganzen Deckel, wenn man das möchte, rausnehmen und kann dann also ja, Wartungsarbeiten machen, wenn das denn notwendig ist. Jetzt kommt man zum vielleicht für euch dann spannendsten Teil, wo ich ja sehe, dass hier so viele Leute sind, die was mit dem Raspberry Pi gemacht haben. Meine Software, was habe ich da eigentlich jetzt gemacht und gebaut? Also mein erster Anspruch war für mich eigentlich, ich wollte das irgendwie einigermaßen stateless haben. Also ich wollte halt, wenn jetzt Stromausfall ist oder der Raspberry Pi mal abstürzt oder was auch immer ist, dass wenn das Ding hochfährt, halt es sich von alleine wieder in einen Zustand versetzt, wie es halt vorher war und halt genau an der Stelle weitermachen kann, damit ich eben, ja, fand halt, das wäre eine sinnvolle Geschichte, ohne dass ich da irgendwie lange Prozeduren durchlaufen muss. Dann weiß ich, ich kann Bash-Skripte einigermaßen schreiben. Also was lag nahe? Ich mache einen Cronjob und nehme ein bisschen Bash und dann passt das schon. So basiert tatsächlich im Wesentlichen die ganze Steuerung, die ich gemacht habe. Also ich habe einen Cronjob, der läuft und sammelt Messwerte ein, packt die halt in RRD, macht das alle Minute und alle 5 Minuten läuft ein Cronjob, der guckt halt einfach so, was habe ich jetzt gemessen, wie sind meine aktuellen Zustände und schaltet halt danach komplett eben durch. Und das heißt also, wenn jetzt Stromausfall war und das Ding wieder bootet, dann dauert es halt genau 5 Minuten längstens und dann stellt er das alles wieder genauso ein, wie es halt vorher war und die beiden Kleinen können sich dann wieder wohlfühlen. Auch wenn sie sich vielleicht wundern, woher das plötzliche Gewitter kam, aber na gut. Was übrigens an der Stelle halt noch ganz spannend ist, wenn man halt den Raspberry Pi hochfährt, dann sind die Relais erstmal in einem undefinierten Zustand. Also man weiß nicht, ob die an oder aus sind. Das heißt also, wenn ich den boote, muss ich natürlich auch einmal durch alle Relais durchschalten und sagen, okay, jetzt mach die mal aus und dann gehen die halt danach wieder an, wenn sie an sollen. Dann ein bisschen C habe ich nachher doch noch gebraucht. Sage ich auch gleich wozu. Und dann gibt es halt noch ein Webinterface, wobei das Webinterface im Moment tatsächlich noch read-only ist. Also man kann zwar halt Dinge einsehen, aber man kann von da aus noch nichts steuern. Wenn man da steuern möchte, muss man sich bisher einloggen, SSH, und dann geht's los. Was habe ich da jetzt an Features reingebaut? Also deswegen brauchte ich C. Da oben steht's. Ich habe natürlich gesagt, mein Gott, die kommen aus Madagaskar. Wie sieht denn das so aus? Madagaskar, wenn es auf der Nordhalbkugel wäre, Längen- und Breitengrad, da kann ich ja Sonnenaufgang berechnen und Sonnenuntergang, damit die halt so ihr schönes übers Jahr verteilt, mal ein bisschen kürzer, ein bisschen länger. Und da, also das kann man ja berechnen, kein Problem. Auch dazu gibt es also genug Dokumentation im Netz. Dann braucht man da irgendwie so trigonometrische Funktionen mit Sinus und Tangens und so, und das ist auf Bash total hässlich. Also ich habe es echt probiert, aber ich habe dann nach einer halben Stunde gesagt, nee, das lassen wir jetzt, und dann habe ich mir ein kleines Stück C-Code geschrieben und damit ging es dann viel besser. Das ist tatsächlich der einzige Stück C-Code, den ich da irgendwie drin habe. Dann habe ich halt, also am Anfang war es tatsächlich noch so, war irgendwann halt Licht an und Licht aus. Und dann habe ich mir aber gedacht, das ist irgendwie auch, weiß nicht, so richtig natürlich ist das nicht. Jetzt habe ich zwar schon Tag-Nacht-Zyklus und irgendwie abhängig vom Sonnenstand auf der echten Erde, aber keine Dämmerung. Also habe ich noch die Dämmerungs-LED eingebaut. Und ich habe tatsächlich gemerkt, das finden die total gut, weil die waren immer so, wenn halt das Licht ausging, dann waren die nochmal einigermaßen aktiv, und dann halt haben sie sich irgendwann so irgendwie in ihre Ecken verzogen zum Schlafen. Und also seit ich dann tatsächlich die Dämmerung habe, ich habe die erst auf eine halbe Stunde gehabt, aber ich habe die jetzt auf eine Stunde ausgedehnt, das heißt, es wird eine Stunde lang halt schön hell, erst so mit rötlichem Licht und dann über Gelb halt richtig bis Tageslicht. Und wenn die RGB-LEDs dann voll hochgefahren sind, gehen die aus und stattdessen gehen dann die Tageslichtröhren an. Und genauso bei der Dämmerung dann, also abends auch wieder. Und dann merkt man nochmal richtig, also wenn dann halt das Hauptlicht ausgeht, dann werden die über den Abend lang, sind die jetzt, also ich sag mal, bestimmt eine Stunde lang aktiver, als sie vorher waren. Also das ist schon, also ich habe zumindest den Eindruck, es gefällt denen gut so. Und ja, dann mache ich natürlich die komplette Wärme- und Feuchtigkeitssteuerung in dem Terrarium abhängig von den Messwerten, die ich habe. Also ich habe die beiden Halogenlampen, die machen im Wesentlichen Hitze, die sind nicht für Licht da. 50 und 40 Watt, dann habe ich einen Heizschlauch, der geht nur in der Nacht an, weil ich halt in der Nacht nicht mit den Halogenlampen heizen möchte. Und der Vernebler ist halt für die Feuchtigkeit klar, wenn irgendwann die Luftfeuchtigkeit unter ein bestimmtes Level fällt, geht der an. Brauche ich im Moment eigentlich nie, weil durch die ganzen Pflanzen drin reguliert sich das ziemlich gut selbst. Und dann habe ich eben die Beregnung drin, was den Vorteil hat, ich muss die Pflanzen da drin nicht gießen, das passiert halt auch von alleine. Und das ist natürlich auch zufällig, weil ich sag mal, es regnet ja nicht jeden Tag um 12 Uhr im Normalfall. So, jetzt nochmal ein bisschen kurz, was sieht man in dem Webinterface? Und dann komme ich auch gleich zum Ende. Also das, so sieht das halt im Moment aus, habe ich halt für jetzt der Auszug für 12 Stunden. Hier oben habe ich die Luftfeuchtigkeitswerte, das sind drei Sensoren, man kann mehr oder weniger gut die drei Linien erkennen, sind an verschiedenen Positionen angebracht und natürlich abhängig davon, ob die an der Decke sind oder am Boden, habe ich halt entsprechende Schwellwerte einfach in meinem Bash-Skript definiert, wo ich sage, okay, wenn Grenzwert unter dem, dann schalte das an. Also es ist wirklich brain dead simple. Genauso mit der Temperatur, das sind wie gesagt kombinierte Sensoren, die messen eh gleich beides, sehr praktisch. Und dann habe ich hier drunter noch, hier sieht man dann, was wann an war. Also hier zum Beispiel die Halogenlampe auf einem Stein, die geht halt um 10 Uhr oder ist um kurz nach 10 angegangen und ist mit Unterbrechung am Tag über gelaufen. Also wenn halt ausgeht, dann ist es ihm warm genug und dann bleibt es halt ein bisschen aus und dann irgendwann geht es wieder an. Das geht hier unten noch ein bisschen weiter, also das habe ich für fast alle Dinge drin, sodass man auch immer schön sehen kann, was jetzt eigentlich geschaltet wurde und was nicht. Weil ich eben schon gesagt hatte, ich koppel das ja an die Schaltzeiten, habe ich mir dann hier auch nochmal oben ausgeben lassen, wann eigentlich was angehen darf und was nicht. Also auch, ich habe im Prinzip alle anderen Dinge auch abhängig gemacht vom Tagesrhythmus. Also das heißt halt, wenn der Tag angeht, geht natürlich erst eine Stunde später, geht dann halt irgendwann die erste Heizlampe an und dann nochmal eine Stunde später geht die zweite Heizlampe an, weil ich habe ja, wenn ich den Tag im normalen Leben starte, ist ja nicht gleich von 0 auf 100. Und das habe ich versucht, so ein bisschen darüber abzubilden. Genauso eben wie mit Brunnen und Regen und was da halt alles ist. Das ist auch noch ein kleines Detail am Rande hier. Also ich gebe hier die Zeiten in einer normalen Zeitzone aus, in der wir nehmen, also Central European Time im Moment. Der Raspberry Pi selber läuft auf UTC. Schon allein aus dem Grund, weil ich denen keine Zeitumstellung zumuten möchte. Also nächste Woche drehen wir ja alle die Uhren irgendwie eine Stunde umher. Aber die Tiere kennen das nicht so genau mit dem Stromsparen und so und die fühlen sich da irgendwie unwohl. Ja, und so sieht dann die Webcam aus. Also geht noch ein Stückchen nach unten, aber ist ein bisschen spannend. Das ist ein Suchbild. Wer jetzt ganz genau hinguckt, kann da ein kleines Stückchen Schwanz und da ein kleines Stückchen Schnauze erkennen. Das ist übrigens mal wieder Sherlock Holmes gewesen. Miss Marple hat sich zu dem Zeitpunkt dahinter versteckt. Qualität ist so lala, aber man sieht zumindest, ob sie mal da sind oder nicht. So, was ist jetzt noch als erstes geplant? Also außer natürlich einer besseren Dokumentation, da schreibt mir eine Mail ansonsten, dann kommt nachher noch und triezt mich ein bisschen, ich mache da aber noch was. Ich möchte das Webinterface noch ein bisschen aufhübschen, das ist also im Moment halt die statische Seite, die da ist, die halt alle paar Minuten aktualisiert wird. Dann möchte ich die, ich sag mal jetzt, Reaktionszeiten der Software schneller machen. Ich habe ja gesagt, alle 5 Minuten läuft im Moment der Cronjob und ich möchte natürlich auch irgendwann via Webinterface Dinge steuern können. Also für mich ist das auch kein Problem, mich einzuloggen per SSH, aber wenn meine Frau mal was an- und ausschalten will in dem Ding, wird es jetzt ein bisschen schwierig. Die möchte dann was klicken und das soll natürlich noch kommen, aber die möchte natürlich dann noch nicht 5 Minuten warten, bis irgendwas passiert. Kann ich auch irgendwie verstehen. Also da werde ich noch ein bisschen was basteln, da bin ich mir noch nicht so sicher, wie ich das dann mache. Aber irgendwann werde ich eine gute Eingebung haben oder ihr habt eine gute Idee. Und ja, damit bin ich jetzt schon durch. Bin auch, glaube ich, ungefähr am Ende meiner Zeit, wenn ich meinem Ticker da vorne glauben darf. Da steht jetzt 16.23 Uhr drauf. Ja, und jetzt dürft ihr mich noch löchern oder nach draußen jagen oder was auch immer. Schönen Dank. Also, ja, Frage bitte. Im Moment, also die Frage war, ich nehme RAD-Tool, um die Graphen zu erzeugen. Im Moment schreibe ich die auf die SD-Karte, aber demnächst werde ich da ein NFS-Laufwerk dran haben, weil ich sowieso einen Heimserver zu Hause laufen habe und dann möglichst wenig Schreiboperationen auf der SD-Karte. Da hinten bitte. Wunderbare Frage. Die Frage ist, was man will mit Notfallabsicherung. Angenommen, die Lampen sind an, der Raspberry Pi stürzt ab. Es ist mir tatsächlich schon passiert, dass der Raspberry Pi abgestürzt ist. Und dann habe ich nach ein bisschen Recherche festgestellt, dass der Raspberry Pi ein Watchdog-Modul drauf hat selber. Das heißt also, ich kann mal einen Watchdog starten und dann startet sich die Kiste halt neu, wenn der halt abstürzt. Das hat heute Morgen auch erfolgreich funktioniert, tatsächlich, als ich nicht da war. Das heißt, das Ding ist halt neu gestartet, weil er eben abgestürzt war. Das Dumme ist, er ist nicht wieder ordentlich gebootet. Also ich konnte im Journal sehen, dass er halt irgendwie sich 10-mal oder so versucht hat, neu zu starten, aber immer wieder, bevor wahrscheinlich der Watchdog richtig initialisiert war, hat der Watchdog das Ding wieder gekillt. Also wer da jetzt eine gute Idee hat, ich bin aufgeschlossen, ja. Das aufzunehmen, aber das scheint ganz gut zu funktionieren. Vorher hatte ich mit dem Gedanken gespielt, einfach einen zweiten Raspberry Pi hinzustellen, der das Ding halt überwacht und dann im Zweifel halt neu startet, weil ich sag mal. Ja, ich sag mal, es gibt ja inzwischen diese Raspberry Pi Minis, die kosten irgendwie 5 Euro oder so, also es ist nicht mehr. Und die Relais habe ich ja sowieso da, wäre jetzt nicht so dramatisch. Bitte. Also die Frage war, wenn man jetzt Schalter hat, ob das da Interferenzen gibt, also Einstrahlung von irgendwelchen anderen Schaltungen oder so, die halt in der Wohnung irgendwie sind. Ich habe ja tatsächlich als einzige Schalter, die ich angeschlossen habe als Sensoren, nur die Wasserstandsschalter, die ich dran habe. Das sind da so 2, also eigentlich 4 Stück, weil ich für das Reservoir von der Bringungsanlage auch noch welche habe. Bisher habe ich da keine schlechten Erfahrungen gemacht. Also es hat zwar eine Weile gedauert, bis ich irgendwie das mit den Pull-Up- und Pull-Down-Widerständen verstanden hatte und dann auch soweit eine kleine Schaltung zusammen hatte, dass es funktioniert hat. Aber seitdem funktioniert das bei mir völlig problemlos. Also ich habe da noch nie Stress mit gehabt. Bitte.
Ich habe auch so ein dauerlaufenden Raspberry. Da hatte ich einen gehabt, der hat alle 2-3 Monate die SD-Karte geschreddert.
Okay.
Ich habe mal ausgetauscht. Seitdem ist Ruhe. Läuft das Ding durch.
Den Pi oder die Karte?
In dem Fall beides, aber die Karten, die da geschreddert wurden,
also das
sich alle wieder reaktivieren.
Okay, also die kurze Anmerkung war an der Stelle, also dass hier die Erfahrung ist, wenn man Raspberry Pi halt durchaus laufen hat rund um die Uhr, dass er durchaus mal so eine SD-Karte schreddern kann im Zweifel. Bitte.
In dem Zusammenhang ist es vielleicht gut zu wissen, dass es da anscheinend einen Zusammenhang zwischen der Stromversorgung und den SD-Karten gibt. Wenn man qualitativ minderwertige Spannungsversorgung hat, dann ist das Problem, dass die wesentlich eher kaputt gehen. Das heißt, man sollte ein vernünftiges Netzteil und ein vernünftiges Kabel haben. Also da gibt es wirklich anscheinend einen größeren Zusammenhang.
Ja. Also da nochmal eine schöne Reaktion drauf. Also es gibt scheinbar einen wichtigen Zusammenhang zwischen der Qualität des Netzteils, der Qualität des Kabels und der Anzahl der SD-Karten, die kaputt gehen. Also je besser Kabel und Netzteil sind, desto weniger geschreddert sind die SD-Karten.
Okay, dann schönen Dank nochmal an den
Chefdanker. Gerne.